Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon, herzlich willkommen. Etwas Spott war Armin Laschet schon vor seinem Vorschlag für einen Brücken-Lockdown sicher. Über Ostern machten sich viele unter dem Hashtag Armin denkt nach darüber in den sozialen Netzwerken lustig, dass der CDU-Chef die Feiertage dafür nutzen wollte, um darüber nachzudenken, was ohnehin jedem klar sein dürfte. Ohne einen harten Lockdown wird die dritte Welle wohl nicht gebrochen werden können. Dass Laschet jetzt genau das erst nach langem Nachdenken vorgeschlagen hat, sorgt nun nochmal für die nächste Runde Amüsement im Netz. Wie Laschets Vorschläge in den relevanten Entscheidungsebenen ankommen, das berichten wir gleich. Außerdem starten heute die ersten Rekruten und Rekrutinnen in ihr Jahr für Deutschland, warum der SPD-Politiker und Bundeswehr-Reservist Karl-Heinz Brunner den ganzen Dienst eher als großen Marketing-Gag sieht, kann ich auch gleich mit ihm besprechen. Und Trauer um einen Quer- und Vordenker im besten Singer. Der Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng ist gestorben. Brückenlockdown, ein Wort, das die Endlichkeit eines verschärften Runterfahrens transportieren soll. Mit diesem Vorschlag von CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet beginnt diese Woche, in der nach den Feiertagen dort weitergemacht wird, wo vor Ostern aufgehört wurde, nämlich bei der Frage, wie kommen wir runter von den hohen Inzidenzwerten und wie brechen wir diese dritte Welle? Durch noch weniger private Kontakte, mehr Tests, mehr Homeoffice und weniger Freizeitgestaltung. So will es Laschet in seinem Brückenlockdown. Und die Reaktionen, die fallen darauf ziemlich gemischt aus. Auffällig skeptisch ist man bei der SPD. Auffällig viel Rückendeckung bekommt Laschet aus der eigenen Partei. Katharina Hamberger.
Er hat ohne Zweifel recht, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und springt damit seinem Parteichef Armin Laschet bei, der einen, wie er es nennt, Brückenlockdown und ein Vorziehen der Ministerpräsidentenkonferenz vorgeschlagen hat. Man sei es auch denjenigen schuldig, die in den Krankenhäusern unter Hochdruck und extremer Belastung arbeiteten, nicht wieder eine so furchtbare Situation wie zu Weihnachten eintreten zu lassen, so Christdemokrat Kretschmer in der Sächsischen Zeitung. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier stärkt Laschet den Rücken. Zumindest bei seinem Vorhaben, das Treffen der Länderchefs und Chefinnen mit der Kanzlerin schon in dieser Woche stattfinden zu lassen. Der bisherige Termin ist der 12. April. Ansonsten sind die zustimmenden Reaktionen aus den eigenen Reihen eher zurückhaltend. Und vor allem die SPD kritisiert Laschet scharf. So sagte Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz.
Ich glaube, was wir machen müssen, ist jetzt gut vorbereitete Entscheidungen voranbringen. Und das hilft nicht, sich irgendwie mal irgendwo zu treffen und mal zu gucken, sondern das muss jetzt alles sorgfältig miteinander diskutiert werden.
Scholz verweist außerdem auf die bereits bestehenden Regelungen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, sieht, wie auch schon zuvor Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, keine Notwendigkeit für eine Ministerpräsidentenkonferenz noch in dieser Woche.
Wer glaubt denn im Ernst, dass durch ein oder zwei Tage vorher irgendein Ergebnis besser werden würde, dass es mehr Qualität geben würde. Es ist, wie ich finde, ein besonders gutes Beispiel dafür, dass Aktionismus, der dann eben auch entsprechende Wellen auslöst, aber keine Probleme löst.
So Weil. Bei Laschets Brückenlockdown-Vorschlag gibt es aus Sicht des niedersächsischen Ministerpräsidenten noch zu viele ungeklärte Fragen, was Verunsicherung auslösen würde. Somit könne nicht wieder neues Vertrauen entstehen. Laschet hatte am Wochenende einen Lockdown vorgeschlagen, mit dem die Zeit überbrückt werden soll, bis 30-40% der Bevölkerung geimpft sind und die 7-Tage-Inzidenz wieder unter 100 liegt. Er geht davon aus, dass dieser Lockdown 2-3 Wochen dauert, weil immer mehr Menschen geimpft werden. So kann ab heute neben den Impfzentren auch in Hausarztpraxen geimpft werden. 35.000 Hausärzte und Hausärztinnen wollen damit in dieser Woche loslegen. Allerdings wird es zunächst nur rund 26 Impfdosen pro Praxis geben. Die Freude überwiegt dennoch, meint Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein und CDU-Bundestagsabgeordneter.
Das bedeutet ja, dass es einfacher wird, Menschen zu erreichen, die man im Augenblick eigentlich nur per Hausbesuch erreichen kann. Und ich habe auch Hausärzte gehört, die gesagt haben, naja, mal mit weniger Menge zu starten ist auch ganz gut, weil wir damit die Prozesse einüben.
So Henke im Deutschlandfunk. Auch er hält die Idee eines kurzen, harten Lockdowns für richtig, aber man müsse definieren, was man damit meine. Auch CSU-Chef Markus Söder befürwortet eine solche Maßnahme in der Bild am Sonntag. Allerdings, Laschet ist der bayerische Ministerpräsident noch nicht öffentlich beigesprungen. Stattdessen hat sich der Generalsekretär der CSU geäußert und das eher kritisch bezüglich Laschets Vorpreschen. Der Bild-Zeitung sagte Markus Blume, Bayern könne vorgezogene Bund-Länder-Beratungen nur dann zustimmen, wenn alle Bundesländer grundsätzlich zur Verschärfung des derzeitigen Lockdowns bereit seien. Eine neue Ministerpräsidentenkonferenz bringe nichts, wenn danach wieder jeder seins mache, so der christsoziale Blume. Laschet steht bei der CSU im Moment besonders unter Beobachtung, denn noch ist nicht geklärt, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Der CDU-Vorsitzende oder CSU-Chef Söder. Entscheiden will die Union das bis Pfingsten.
Wir werden nach dem Kriterium entscheiden, wer die größten Aussichten hat, in ganz Deutschland die Wahl zu gewinnen,
sagte Laschet heute im ZDF. Als CDU-Chef hätte er eigentlich das Erstzugriffsrecht, aber da sind einmal die Umfragen, die es ihm nicht leicht machen. Im aktuellen Deutschland-Trend sehen 54% der Befragten Söder als guten Unionskanzlerkandidaten und nur 19% Laschet. Und dann gibt es da noch die Stimmen aus der CDU, die Söder befürworten. Bislang allerdings niemand aus der ersten Reihe. Es kommen nun außerdem Forderungen aus der Fraktion, dass diese in die Entscheidung mit eingebunden werden soll. Unter anderem von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Er sagte der Bild-Zeitung, der Kanzlerkandidat könne nicht im Hinterzimmer oder am Frühstückstisch ausgemacht werden. Da hätten die Bundestagsabgeordneten in der gemeinsamen Fraktion ein erhebliches Mitspracherecht, so Dobrindt.
Der Brücken-Lockdown, also vorwiegend eine politische Entscheidung, Katharina Hamberger berichtete. Während in ganz Deutschland die Corona-Neuinfektionen weiter steigen und die Diskussionen um eine angemessene Gegenreaktion anhält und auch die Kanzlerin an die Einhaltung der vereinbarten Corona-Notbremse erinnert, geht das Saarland einen ganz eigenen Weg. Auch wenn in einzelnen Kreisen die Grenzwerte dort überschritten werden, hat Ministerpräsident Hans heute sein landesweites Öffnungsmodell gestartet. Nicht zur Freude aller, wie Tonja Koch aus Saarbrücken berichtet.
Das Wetter zeigte sich unbeeindruckt. Es hielt Schnee und Graupelschauer parat. Aber auch ohne die jahrestypischen Wetterkapriolen hätten wohl auch sonst nur vereinzelt Lokale ihre Außenbereiche für Gäste geöffnet. Die meisten Wirte warten ab, ob die Corona-Lage im Land stabil bleibt, sagt der Präsident des Saarländischen Hotel- und Gaststättenverbandes Michael Buchner. Die meisten Betriebe, so der DEHOGA-Präsident, verfügten nicht über ausreichend finanzielle Reserven, um Personal auf Abruf zu halten und Waren einzukaufen, die möglicherweise doch nicht benötigt würden.
Das Problem ist ja, wir sind ja jetzt bei einem hohen Inzidenzwert eingestiegen mit der Öffnung. Trotz alledem ist es ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Aber auf der anderen Seite, falls eine Notbremse über uns käme, wäre schon Geld in den Sand gesetzt, muss man schon sagen.
Allerdings spielt die Inzidenz, die im Saarland aktuell nach Angaben des saarländischen Gesundheitsministeriums bei 78 liegt, eine untergeordnete Rolle. Auch bei Überschreiten der von Bund und Ländern vereinbarten Marke von 100 sollen die neuen Freiheiten nicht wieder einkassiert werden. Ausschlaggebend sei, ob dem Gesundheitssystem eine Überlastung drohe. Erst dann müsse mit einem erneuten Lockdown gegengesteuert werden. Diese Position wird von vielen im Land, von Parteien und Verbänden geteilt, darunter auch vom St. Wendler Landrat Udo Rechtenwald, CDU.
Weil ich der Auffassung bin, dass wir nach einem Jahr Pandemie mehr brauchen, als uns von einem Lockdown in den nächsten zu schaffen, sondern wir brauchen differenzierte Antworten auf ein differenziertes Infektionsgeschehen. Und wir dürfen vor allem nicht nur auf die Inzidenzzahl schauen.
Rechtenwald ist überdies der Auffassung, dass die bei den saarländischen Landkreisen angesiedelten Gesundheitsämter mit den Anforderungen, die mit den stark ansteigenden Tests der Bevölkerung einhergehen, zurechtkommen werden.
Ja, die schaffen das. Wir sind durchaus in der Lage, auch Personal nochmal aufzustocken für die Kontaktnachverfolgung. Es kommt hinzu, dass wir ja mit der Luca-App und mit SORMAS auch zusätzliche Instrumente an der Hand haben, um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten.
Auch Fitnessstudios, Kinos und Theater haben im Saarland wieder geöffnet. Wer diese besuchen möchte, benötigt einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, der nicht älter sein darf als 24 Stunden. Keine neuen Verhaltensregeln gibt es für den Einzelhandel. Die Geschäfte, ganz gleich ob Lebensmittel, Schuhläden oder Unterhaltungselektronik, sind geöffnet. Wer dort einkaufen möchte, kann das ohne vorherige Terminvergabe und ohne Test tun. Das hatte das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes bereits vor gut 3 Wochen entschieden und dabei soll es bleiben. Gemessen an dieser gerichtlich verordneten Lockerung sind die heute von der Landesregierung ins Werk gesetzten Erleichterungen verbunden mit einer Testpflicht lediglich ein weiterer Schritt auf dem Weg zur erhofften Normalität, wenngleich mit ungewissem Ausgang.
Aus dem Saarland war das Tonja Koch. Als ein Infektionsherd ist seit langem schon der Arbeitsplatz bekannt. Deshalb hatten Bund und Länder in ihren vergangenen Beschlüssen die Arbeitgeber auch explizit dazu aufgefordert, das Homeoffice so weit wie möglich anzubieten und wenn nicht möglich, dann flächendeckend zu testen. Doch wie so oft in der Wirtschaft reicht ein Appell nicht aus. Aus einer freiwilligen Selbstverpflichtung könnte deshalb bald eine verordnete Testpflicht werden. Panayotis Gavrilis dazu.
Nur knapp ein Viertel der Beschäftigten kann sich am Arbeitsplatz auf das Coronavirus testen lassen. Das geht aus einer Untersuchung des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, erlaube aber aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Arbeitsbedingungen, heißt es von den StudienmacherInnen. So geben konkret 23% der befragten Beschäftigten für die zweite Märzhälfte an, dass alle Präsenzbeschäftigten in ihrem Betrieb schon mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest machen können. 17% gaben an, dass der Arbeitgeber Schnelltest zwar angekündigt, aber noch nicht umgesetzt hat. Und die Mehrheit sagt, dass es weder Schnelltests gibt, noch diese angekündigt worden sind. Elke Ahlers vom WSI-Institut der Böckler-Stiftung kritisiert, das Testen in den Betrieben laufe nur schleppend an.
Die über die sogenannte Selbstverpflichtungserklärung von den Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden versprochenen breitflächige Umsetzung von Schnelltests in den Betrieben ist bis jetzt nicht zufriedenstellend umgesetzt worden.
So Ahlers gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Bund und Länder hatten bei der letzten Konferenz keine Testpflicht für Unternehmen und ihre Beschäftigten beschlossen. Eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft sollte erstmal reichen, damit Beschäftigte, die nicht zu Hause arbeiten können, mindestens einmal sich testen lassen können. Strenger haben es bisher die Bundesländer Sachsen und Berlin geregelt. Über die Länderverordnungen müssen Unternehmen ihren Beschäftigten Tests anbieten, wenn diese in die Firma müssen. Zumindest in Berlin aber klagt mittlerweile ein Unternehmer dagegen. Für Elke Ahlers aber geht es nicht anders als über eine Testpflicht. Doch genau gegen diese Testpflicht wehren sich die Spitzenverbände der Wirtschaft und versuchen mit eigenen Zahlen dagegen zu halten. Von einem erfolgreichen Start der Corona-Tests in Betrieben ist die Rede. Die Wirtschaft liefere, heißt es im eigenen Sachstandsbericht. So würden zwischen 80% und 90% der deutschen Unternehmen testen oder würden den Teststart unmittelbar vorbereiten. So steht es auch in einem Brief der Spitzenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH an die Bundeskanzlerin. Man wolle, so heißt es weiter, nicht verschweigen, dass es auch Herausforderungen gäbe. Dazu zählten Lieferschwierigkeiten und Beschaffungsprobleme, aufwendige Organisation der Tests in Betrieben sowie eine zögerliche Annahme des Testangebots bei Beschäftigten und zusätzlich rechtliche Unsicherheiten. Eine Differenzierung, wie viele Unternehmen Stand heute bereits ein Testangebot tatsächlich machen und wie viele noch in der Planungsphase sich befinden, gibt es allerdings nicht.
Deutschlandfunk, das war der Tag, 23 Uhr gleich 23. Vor knapp 10 Jahren wurde in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt. Seitdem gibt es immer mal wieder Forderungen, dieses rückgängig zu machen, vor allem, weil die Bundeswehr Nachwuchsprobleme hat. Nach langem Plan hat man jetzt eine neue Art Ersatzdienst gefunden, Dein Jahr für Deutschland oder offiziell Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz. Heute haben die ersten RekrutInnen offiziell begonnen. An Katrin Büsker.
Keine Auslandseinsätze, dafür Tätigkeiten nahe der Heimat. Das sind wohl die zwei entscheidendsten Faktoren, die den Freiwilligendienst im Heimatschutz für Rekrutinnen und Rekruten attraktiv machen sollen. Heute starten die ersten 325 von ihnen, die zunächst ihre militärische Grundausbildung ableisten.
Diese ganz normale Grundausbildung wird nach 3 Monaten gefolgt durch eine Spezialausbildung und die konzentriert sich dann in der Tat auf den Heimatschutz. Sie erfolgt an den Standorten Berlin, Delmenhorst, Wildflecken und Schortens für die Streitkräftebasis und für die Luftwaffe.
So Markus Laubenthal, stellvertretender Generalinspekteur der Bundeswehr. Für diesen Teil der Ausbildung ist also durchaus eine gewisse Mobilität innerhalb Deutschlands notwendig. Im Anschluss an die aktive Dienstzeit von 7 Monaten sind die Teilnehmenden verpflichtet, in den darauf folgenden 6 Jahren insgesamt 5 Monate Dienst in Reserveübungen oder Einsätzen zu leisten. Dies soll nahe ihrer Heimat möglich sein, um es vereinbar mit Beruf und Familie zu machen.
Das Ganze ist eingebettet in eine Struktur, in die sogenannten Heimatschutzregimenter, die wir jetzt auch beginnen aufzustellen in den nächsten 4 bis 5 Jahren.
Ein Ziel ist es, die Reserve der Bundeswehr zu erweitern, um in Notfallsituationen auf Kräfte zurückgreifen zu können. Ein denkbares Szenario hierbei? Eine Pandemie. Aktuell unterstützt die Bundeswehr zahlreiche Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie im Rahmen der sogenannten Amtshilfe bei der Kontaktnachverfolgung. Dies geschieht vielfach mit aktiven Soldatinnen und Soldaten. Nicht ohne Folgen, so Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Und Sie können sich vorstellen, wir sind jetzt seit einem Jahr im Corona-Einsatz. Wir tun dies auch gern und mit allen Kräften, die wir zur Verfügung stellen können. Aber natürlich hinterlässt das auch Spuren sozusagen im ganz normalen Betrieb der Bundeswehr.
Die Bundeswehr hat ohnehin seit der Abschaffung der Wehrpflicht mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Der Freiwilligendienst im Heimatschutz ist nun ein Versuch, neue Gruppen zu gewinnen. Mit Blick auf das komplette Jahr sollen 1.000 Freiwillige ausgebildet werden. Das Interesse für den neuen Dienst sei groß, so die Verteidigungsministerin heute. Größer, als man erwartet habe. Konkurrenz also auch für andere Freiwilligendienste? Diese Sorge kommt etwa von Wohlfahrtsverbänden. So kritisiert Peter Neher, Chef der Caritas, gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die Bundeswehr sollte das einfach als das bezeichnen, was es ist. Es ist eine Art Schnupperkurs für die Bundeswehr. Freiwilligendienste sind das Vorrecht der Zivilgesellschaft und nicht des Staates. Und deswegen gilt es genau die bestehenden Freiwilligendienste, wie Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr oder auch den Bundesfreiwilligendienst zu stärken.
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zeigte sich einer Stärkung anderer Dienste gegenüber offen und betonte:
Wir nehmen mit diesem Freiwilligendienst niemanden etwas weg.
Kramp-Karrenbauer verwehrte sich auch gegen Kritik am Namen, konkret der Bezeichnung Heimatschutz.
Das ist eine bewusste Entscheidung und es ist auch kein Fehler, diesen Dienst so zu nennen. Ein Fehler war es, dass wir in der Vergangenheit den Begriff Heimat, der uns allen am Herzen liegt, den Rechten in diesem Land zu überlassen, die damit auch einen Missbrauch treiben. Und es wird Zeit, dass wir diesen Begriff wieder in die demokratische Mitte holen und dass wir ihn zurückerobern, wenn Sie so wollen.
Unter anderem aus der Linkspartei hatte es Vorwürfe gegeben, der Name erinnere an rechtsextreme Organisationen wie die Neonazi-Vereinigung Thüringer Heimatschutz.
Die Frage nach dem richtigen Namen, aber auch die generelle Daseinsberechtigung dieses freiwilligen Wehrdienstes konnte ich vor der Sendung mit Karl-Heinz Brunner besprechen. Er sitzt für die SPD im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Ihn habe ich zunächst gefragt, was Deutschland denn genau von diesem Jahr für Deutschland hat.
Ja, also ich gebe diesen Dienst gegenüber mit großer Skepsis heran. Denn ob dieser Dienst Deutschland wirklich etwas bringt, weiß ich nicht. Ich halte es augenblicklich für einen großen Marketing-Gag im Vorfeld der Bundestagswahlen.
Viele Kritiker sagen ja, es ist eher eine Anwerbemaßnahme für die Bundeswehr. Würden Sie das so unterstreichen?
Ja, es ist eine Anwerbemaßnahme für die Bundeswehr und eine hochdotierte Anwerbemaßnahme für die Reservistinnen und Reservisten.
Aber der Zuspruch ist groß, gab viele Bewerber. Also scheint das Ganze doch einen Nerv der Zeit zu treffen vielleicht.
Ja, kann den Nerv der Zeit treffen, aber wenn Sie mit mir vergleichen, wie viel die klassischen freiwilligen Dienste für unsere Gesellschaft, also das freiwillige soziale Jahr, das freiwillige ökologische Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst monatlich bringen, nämlich 402 Euro, und dann sehen Sie 1.400 Euro für diesen sechsmonatigen Dienst mit der Möglichkeit, über mehrere Jahre gestreckt die nächsten 6 Monate zu machen, dann glaube ich, ist es kein großes Wunder, dass der Zuspruch dort höher ist.
Also es ist unfair, der Wettbewerb, würden Sie sagen.
Ich halte den Wettbewerb nicht für fair. Also wenn alle die 1.400 bekommen, dann ist es ein fairer Wettbewerb. 1.400 zu 402 finde ich nicht besonders gut, gerade in der Zeit, wo wir jetzt die ehrenamtlichen Menschen in dieser Pandemie an allen Ecken und Enden benötigen. Und wir dürfen nicht nur immer sagen, diese Menschen haben unseren Respekt verdient, wir sind sehr stolz auf die, sondern wir müssen sie alle auch entsprechend vergüten. Und deshalb, wenn 1.400, dann bitte für alle.
Das hat die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute ja auch nicht unbedingt ausgeschlossen, sondern sie zeigt sich da offen, die anderen Freiwilligendienste, die Sie auch erwähnt haben, jetzt gerade durchaus stärker zu fördern.
Ja, das mag sein, aber das muss natürlich auf Ebene des Kabinetts und dann muss man auch die Finanzierungsfrage als solche mitstellen. Ich halte es für notwendig, dies mit zu fördern. Wenn eine Wettbewerbsgleichheit da ist, dann sehe ich den Dienst bei der Bundeswehr, dieses freiwillige Jahr bei der Bundeswehr, nicht mehr mit der gleichen Skepsis, aber die Unwucht, die augenblicklich da ist, erfüllt mich mit starker Skepsis.
Herr Brunner, Sie waren mal Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Was würden Sie denn sich wünschen, um den Nachwuchsmangel bei der Bundeswehr etwas zu beheben?
ich sage ganz offen, um den Nachwuchsmangel zu beheben, ist eine entsprechende Verankerung in der Gesellschaft erforderlich. Und zum Zweiten müssen die Soldatinnen und Soldaten während ihres Dienstes so ausgestattet werden, dass sie ihren Dienst anständig umsetzen können. Für mich ist es immer ein ganz einfaches Beispiel zu sagen, wenn der Soldat anfängt, seine Unterwäsche selbst zu kaufen und nicht vom Dienstherrn gestellt zu bekommen, dann müssen wir an der Stelle austarieren und was machen. Da ist nichts damit getan, großes Rüstungsgerät zu kaufen, sondern zuerst mal anzufangen, dass jeder Ort, jeder Soldatin, jeder Soldat seine entsprechende Ausrüstungsgegenstände immer zur Hand hat. Ich glaube, das ist ein Stück Attraktivität des Berufes. So wie der Metzger sein Messer, Schreiner seine Säge und seinen Hammer bekommt, müssen die Soldatinnen und Soldaten auch ihre Uniform und ihre Ausstattung entsprechend behalten.
Verankerung in der Gesellschaft ist vielleicht ein gutes Stichwort. Dient dieser freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz dieses Jahr für Deutschland nicht genau dazu?
Da bin ich etwas vorsichtig, weil die Beschreibung dieses freiwilligen Dienstes im Heimatschutz eine, sagen wir mal, sehr schwammige Beschreibung ist. Wir haben ja auf der einen Seite bei uns in Deutschland geregelt im Grundgesetz und durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ganz stringent festgelegt, wann die Bundeswehr eingesetzt werden kann. Also im Verteidigungsfall, zum Beispiel nach 115a und 80a unseres Grundgesetzes oder im Wege der Amtshilfe nach 35 des Grundgesetzes. Und nun höre ich heute so allalong nebenbei, dass die Bundeswehr ja auch dann mit dem Freiwilligendienst im Objektschutz eingesetzt werden soll. Und ich möchte die Debatte, die wir in Deutschland schon geführt haben, unser Grundgesetz zu ändern, um Soldatinnen und Soldaten gegebenenfalls mit der Waffe im Inland einzusetzen, diese Debatte weder befeuern, noch halte ich sie für gut. Dort müssen wir eine rote Linie ziehen.
Jetzt wundert mich aber Ihre starke Kritik an dem ganzen Dienst doch etwas, weil Sie ja quasi als Mitglied der SPD und Teil der Großen Koalition das ja eigentlich auch mittragen.
Ich trage diesen Modellversuch mit, aber wenn ich einen Modellversuch mittrage, dann darf ich in diesen Modellversuch auch mit der Skepsis hineingehen. Ich halte persönlich nichts davon, Modellversuche am Anfang zu bejubeln und bereits zu Beginn zu sagen, dieser Modellversuch wird erfolgreich sein. Ich halte es viel über den besseren Weg, mit der nötigen Skepsis, mit der nötigen Vernunft und vor allen Dingen mit der nötigen Zurückhaltung an sowas heranzugehen. Ein Modellversuch kann gut gehen. Ich will die Chancen niemandem nehmen. Er kann aber auch in die Hosen gehen.
Was würden Sie sich denn jetzt noch wünschen, vielleicht wenn dieses Projekt mal dann in den Regelbetrieb übergeht? Was würden Sie sich da wünschen, was da vielleicht noch verbessert werden kann?
Also es sollte zum einen verbessert werden, die Frage dessen, wie der Freiwilligendienst in die Truppe als solche integriert wird. Denn ich persönlich sage jetzt mal, ich will keine Soldaten erster, zweiter und dritter Ordnung. Ich habe über den Reservistenverband die leidige Debatte über unterschiedliche Litzen, also die unterschiedliche Markierung an den Schultern gesehen, ob jemand aktiver Soldat ist oder Reservist. Diese Aufhebung muss stattfinden. Wenn diese Aufhebung stattfindet und eine richtige Integration erfolgen kann, dann geht es. Und zum Zweiten, und das ist meine zweite große Skepsis, ist es muss nur weiter das Konzept her, wie man diese jungen Menschen auch ausbildet. Denn Menschen nur anzuwerben ist schön, die Menschen müssen aber qualitativ ausgebildet werden und dazu brauche ich ausgebildetes Personal. Da hat die Ministerin bisher sich noch etwas schmallebig gezeigt.
Wie wird das denn jetzt gemacht? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Leute machen, die sich damit auskennen.
Selbstverständlich, aber wenn mehr Soldatinnen und Soldaten zur Ausbildung kommen, brauche ich auch mehr Ausbilderinnen und Ausbilder und ich brauche mehr Kapazitäten in der Infrastruktur.
Zu guter Letzt muss man vielleicht dann auch nochmal über den Namen reden. Wehrdienst im Heimatschutz, da haben sich viele drüber geärgert, weil der Begriff Heimat ja doch negativ besetzt ist und auch an den Thüringer Heimatschutz erinnert, wo die drei Terroristen des NSU aktiv waren. Hätte man da vielleicht nicht eine glücklichere Namenswahl treffen können?
Ach, da kann man sicherlich darüber philosophieren. Ich persönlich bin der Auffassung, der Begriff Heimat als solcher ist positiv besetzt. Wir alle lieben unsere Heimat. Wir sind gerne in unserer Heimat. Aber ich sage es nochmal deutlich, ich möchte die Bundeswehr im Einsatz diese Heimat zu verteidigen. Und zwar nach außen, nicht nach innen.
Sagt Karl-Heinz Brunner, Mitglied des Bundestages für die SPD, sitzt er im Verteidigungsausschuss zum Start heute des Freiwilligen Wehrdienstes im Heimatschutz. 23.34 Uhr, wir kommen zu den Kurzberichten in dieser Sendung. Mit vorsichtigem Optimismus haben die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran in Wien begonnen. Clemens Fehrenkotte.
Vorsichtig optimistisch äußerte sich Teheran-Chefunterhändler Abbas Araghchi nach der ersten Runde der neu aufgenommenen Atomgespräche. Die Verhandlungen würden am kommenden Freitag fortgesetzt werden, sagte Araghchi gegenüber dem iranischen staatlichen Fernsehen. Zu einer positiven Einschätzung kam auch der russische Botschafter in Wien, Mikhail Ulyanov. Die ersten Gespräche seien, Zitat, erfolgreich verlaufen. Auf Twitter schrieb er, die Wiederherstellung des Atomabkommens zwischen dem Iran und den fünfständigen Sicherheitsratsmitgliedern sowie Deutschland werde nicht sofort geschehen. Das Wichtigste nach dem heutigen Treffen sei allerdings, so der Gesandte Moskaus in Wien weiter, dass die praktische Arbeit begonnen worden sei, um dieses Ziel zu erreichen. Am Nachmittag waren hohe diplomatische Vertreter Russlands, Chinas, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands mit der iranischen Delegation in einem Wiener Nobelhotel zum Auftakt der Gespräche zusammengetroffen. Die US-Delegation unter Leitung des Sonderbeauftragten Bob Malley bezog in einem nahegelegenen Hotel ihr Quartier. Malley sagte am Morgen gegenüber dem amerikanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NPR, für die US-Regierung sei klar, dass sie für eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015, Zitat, Sanktionen aufheben muss, die im Widerspruch zum Abkommen stehen. Der frühe US-Präsident Donald Trump hatte 2018 das Atomabkommen einseitig aufgekündigt. Anschließend hatte der Iran schrittweise die Anreicherung von waffenfähigem Plutonium wieder hochgefahren.
Der israelische Präsident Rivlin hat, wie erwartet, dem amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilt. Tim Aßmann.
Die Entscheidung war nicht leicht, sagte Israels Staatspräsident Rivlin, als er verkündete, dass Amtsinhaber Netanyahu erneut den Auftrag zur Regierungsbildung in Israel erhält. Viele wollten nicht, dass dieser Auftrag an jemanden gehe, der unter Anklage stehe. Doch das Gesetz erlaube das, erklärte Rivlin. Und er spielte damit auf den laufenden Korruptionsprozess gegen Netanyahu an. Die Wahl vor 2 Wochen hatte kein klares Ergebnis gebracht, aber Premier Netanyahu wurde nun von mehr Abgeordneten für eine Regierungsbildung empfohlen als der bisherige Oppositionsführer Lapid. Deshalb geht das Mandat an Netanyahu und seine nationalkonservative Likud-Partei. Kein möglicher Kandidat habe eine realistische Chance auf eine erfolgreiche Regierungsbildung, erklärte Staatspräsident Rivlin mit Blick auf die fehlenden Parlamentsmehrheiten für die verschiedenen Lager. Benjamin Netanyahu bleiben nun 4 Wochen, um eine Koalition zu schmieden. Danach kann er um 2 Wochen Verlängerung bitten.
Die Vereinten Nationen befürchten eine Verschlimmerung der Flüchtlingskrise im Norden Mosambiks. Sabine Hackländer.
Nach Informationen des UNHCR sind bislang knapp 700.000 Menschen innerhalb Mosambiks auf der Flucht. Das Flüchtlingshilfswerk geht davon aus, dass sich die Zahl der Binnenflüchtlinge weiter drastisch erhöhen könnte, falls die Gewalt in dem Land weiter anhalten sollte. Die Sprecherin der Organisation schilderte in einer Pressekonferenz in Genf den bereits seit mehreren Jahren anhaltenden Terror der extremistischen Milizen in der nördlichen Provinz Delgado. Die Gewalt habe das ohnehin harte Los der Menschen in der Region weiter verschlimmert. Bei den Flüchtlingen handele es sich vor allem um Frauen und Kinder. Familien seien auseinandergerissen, Kinder durch den Anblick von Grausamkeiten traumatisiert worden. Die Küstenstadt Palma im Norden Mosambiks war vor 2 Wochen von Dschihadisten angegriffen und unter deren Kontrolle gebracht worden. Obwohl die Stadt mittlerweile zu großen Teilen wieder von der Armee kontrolliert wird, halten die Kämpfe offenbar weiter an.
An der Wall Street sind die Aktienkurse um die jüngsten Rekordmarken gependelt. Gewinnmitnahmen haben den Dow Jones Index um 0,3% ins Minus gedrückt. Den Tag an der deutschen Börse fasst Viktor Goldgar zusammen.
Auch Europa hat es nun geschafft. Das wichtigste europäische Börsenbarometer Stoxx Europe 600 steht wieder höher als vor der Corona-Krise. Heute der neue Rekord bei 435 Punkten. Wo das europäische Barometer jetzt ist, sind die US-Börsen schon lange. Vorkrisenniveau, das hat der US-Leitindex S&P 500 schon im vergangenen Jahr nach nur wenigen Monaten Crash wieder übersprungen. Diese Schere in Sachen Börsenerholung zeigt vor allem, dass die US-Börsen anders aufgestellt sind. Mehr Internet und IT, weniger Schlot- und Schornsteinindustrien. Doch abschreiben sollten Beobachter dieser alten Branchen auf dem alten Kontinent nicht. Die größten Gewinner im europäischen Leitindex Stoxx 600 dieses Jahr? Autoaktien, Banknotierungen und Reisetitel. Seit Jahresanfang haben alle diese Branchen an der Börse ein Plus von mehr als 20% eingefahren. Das zeigt, wie sehr die Anleger von der wirtschaftlichen Erholung träumen. auch an der Frankfurter Börse, wo der deutsche Leitindex DAX zu Handelsbeginn ein neues Rekordhoch markiert hat und zu Handelsende 0,7% im Plus schließt, bei 15.213 Punkten. Nahrung bekommen diese Hoffnungen auf Erholung heute vom Internationalen Währungsfonds. Er prognostiziert für die Weltwirtschaft ein Plus von 6% in diesem Jahr. Vor allem die USA dürften die globale Wirtschaft anfeuern. An den Börsen könnte genau das aber zum Problem werden. Läuft die US-Wirtschaft heiß, dann könnten die Washingtoner Notenbanker die Zinsen raufsetzen. Und wenn es wieder Zinsen gibt, dann werden Aktien unattraktiver. Manche an den Märkten sorgen sich schon vor einem Zinsschock, der sich gewaschen hat.
20 Minuten vor Mitternacht gleich. Sie hören die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Es ist das altbewährte diplomatische Prinzip, Kritik in ein nicht abzulehnendes Angebot zu verpacken. Die EU hat dem türkischen Präsidenten Erdogan einen Neustart der Beziehungen angeboten und dabei auch gleich etwas kritiklos geworden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel zeigten sich bei einem Besuch in Ankara besorgt über die jüngsten Entwicklungen in der Türkei. Sie stellten aber gleichzeitig eine verstärkte Wirtschaftszusammenarbeit und finanzielle Unterstützung in Aussicht. Bettina Klein mit den Einzelheiten.
Es waren die jüngsten Signale der Entspannung im östlichen Mittelmeer, die die EU nun dazu bewogen haben, eine positive Agenda auf den Tisch zu legen. Vorausgesetzt, die Entspannung bleibt nachhaltig bestehen.
In recent months we have witnessed a de-escalation. This is a positive development, which must be sustained and enhanced.
So Ratspräsident Charles Michel in Ankara nach dem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan.
We have told President Erdogan that the EU is ready to put a concrete and positive agenda on the table based on three pillars: economic cooperation, migration and people-to-people contacts and mobility.
Diese positive Agenda soll auf drei Säulen aufbauen: der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Migration und dem Ausbau zwischenmenschlicher Kontakte. So könnte die Zollunion modernisiert werden. Kontakte auf höchster Ebene zum Thema Klimawandel und öffentliche Gesundheit wurden genannt, ebenso wie Studienaustauschprogramme. All dies als Anreiz für die Türkei, sich in Richtung EU wieder dauerhaft konstruktiver zu zeigen. Wir wollen bessere Beziehungen, sagte Ursula von der Leyen in Ankara, aber wir stehen erst am Anfang.
In sum, we want to move forward towards much better relations in future, but we are at the beginning of this road. And the weeks and months ahead will show how far we can go on this road together.
Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, wie weit wir zusammen vorankommen, so die Kommissionspräsidentin. Denn auch die Lage der Menschenrechte und die Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei wurden angesprochen. Sie sei sehr besorgt, dass die Türkei sich von der Istanbul-Konvention zurückgezogen habe, die den Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt zum Ziel hat.
I am deeply worried about the fact that Turkey withdrew from the Istanbul Convention. This is about protecting women and protecting children against violence. And this is clearly the wrong signal right now.
Ganz klar das falsche Signal, so von der Leyen. Auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müsse akzeptiert werden. Doch eine klar ausformulierte Bedingung für die positive Agenda sind Verbesserungen bei den Menschenrechten nicht mehr. Die EU strebt eher eine geschäftsmäßige Beziehung mit der Türkei an, um im östlichen Mittelmeer Stabilität zu bewahren. Weniger, um die Entwicklung im Land selbst zu beeinflussen, sagt Asli Aydin-Taşbaş von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Ankara.
The European Union has dropped human rights as a conditionality in the bilateral relations.
Die EU habe die Menschenrechte als Bedingung fallen gelassen. Doch die EU-Spitzen machten auch klar, dass der Prozess durchaus umkehrbar ist. Erst der Gipfel im Juni wird sich mit der Türkei-Frage und dem weiteren Vorgehen befassen.
Es sterben wieder Menschen und beziehungsweise Soldaten in der Ostukraine. Seit Wochen registrieren westliche Geheimdienste russische Truppenbewegungen an der Ostgrenze der Ukraine und ein Anlaufen der russischen Propagandamaschine. Aus diesem Grund hat heute NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Dieser hatte die NATO aufgefordert, den Beitritt seines Landes zur Militärallianz voranzutreiben. Gesine Dornblüt.
Der Ton zwischen der Ukraine und Russland hat sich angesichts der russischen Truppenbewegungen nahe der Grenze zur Ukraine und auf der annektierten Halbinsel Krim weiter verschärft. Maria Salnik, Sprecherin des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sagte heute: Das Kommando der russischen Streitkräfte erhöht die Kampffähigkeit der russischen Besatzungstruppen in den Regionen Donetsk und Luhansk, indem es die Einheiten in Russland nahe der ukrainischen Grenze stärkt. Oleksiy Honcharenko, Abgeordneter der oppositionellen Partei Europäische Solidarität im ukrainischen Parlament, warf dem russischen Präsidenten vor, mit den Truppenbewegungen von innenpolitischen Problemen vor der Duma-Wahl im September ablenken zu wollen. Natürlich käme ihm ein kleiner, siegreicher Krieg sehr gelegen, um mit etwas weniger Fälschungen die Parlamentsmehrheit zu erreichen. Deshalb provoziert er. Er testet die Reaktion der Ukraine und vor allem die der USA. Ich bin der Biden-Administration sehr dankbar, dass sie hart antwortet. In den vergangenen Tagen waren zahlreiche Videos und Fotos russischer Militärtransporte publik geworden. Nachdem US-Präsident Biden und der EU-Außenbeauftragte Borrell der Ukraine ihre Unterstützung zugesichert hatten, telefonierte heute NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit dem Präsidenten der Ukraine, Zelensky. Auch Stoltenberg kritisierte Russlands Militäraktivitäten in der und um die Ukraine. Zelensky rief die NATO dazu auf, die Aufnahme seines Landes voranzutreiben. Die NATO sei, so der Präsident wörtlich, der einzige Weg, um den Krieg im Donbass zu beenden. Die russische Führung reagierte prompt. Kreml-Sprecher Peskow sagte: Wir bezweifeln zutiefst, dass dies der Ukraine helfen wird, ihr internes Problem irgendwie zu bewältigen. Aus unserer Sicht wird es die Lage weiter verschärfen. Wenn man die Menschen in den selbsternannten Republiken fragt, so ist eine NATO-Mitgliedschaft für sie zutiefst inakzeptabel. Russland streitet seit Jahren ab, am Krieg in der Ostukraine beteiligt zu sein. Es handele sich um einen innerukrainischen Konflikt. Zur russischen Rhetorik gehört auch, der Ukraine vorzuwerfen, was Russland selbst vorgehalten wird, nämlich militärisch aggressiv zu sein. Dementsprechend bat Russlands Außenminister Lavrov die Regierungen der westlichen Staaten heute, mäßigend auf die Ukraine einzuwirken. Denn Kiew hat sich jetzt davon verabschiedet, den politischen Rahmen für die Lösung der Krise im Donbass zu kritisieren und droht mit militärischen Maßnahmen. Worauf sich Lavrov bezog, blieb unklar. Zelensky hat heute die NATO aufgefordert, ihre Präsenz in der Region zu verstärken, um damit Russland abzuschrecken. Das Militär der Ukraine meldete unterdessen den Tod zweier ukrainischer Soldaten. Einer sei im Granatwerferbeschuss umgekommen, ein anderer auf Sprengstoff gefahren. Der im vergangenen Juli vereinbarte Waffenstillstand wird immer wieder gebrochen.
Mehrere Unterstützer des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny sind vor dessen Straflager festgenommen worden. Der Kreml-Kritiker befindet sich seit fast einer Woche in Hungerstreik. Der Grund: die Gefängnisaufsicht lasse ihm keine angemessene ärztliche Behandlung zuteil werden. Sein gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich offenbar. Stefan Lack.
Mitstreiter Nawalnys, darunter auch mehrere Ärzte, die sich um seinen Gesundheitszustand sorgen, waren heute zum Straflager 100 Kilometer östlich von Moskau gekommen, um sich für die medizinische Behandlung des erkrankten Kreml-Kritikers einzusetzen. Zahlreiche Journalisten warteten vor dem Eingang der Strafkolonie in Pokrov. Ivan Tumanov, Koordinator des Nawalny-Stabes, ist angesichts der Zustände in dem Gefängnis besorgt. Auch Mithäftlinge des 44-Jährigen seien dort schon schwer erkrankt. Wir wollen hier keine Demo abhalten. Wir sind gekommen, um die Allianz der Ärzte zu unterstützen. Hilfe ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn sich ein Gefangener krank fühlt. Drei Mithäftlinge wurden bereits mit Tuberkulose ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist schon beängstigend. Was ist, wenn Alexei Nawalny an Tuberkulose erkrankt ist? Doch Zugang zu Nawalny wurde ihnen nicht gewährt. Stattdessen wurden einige von ihnen festgenommen, unter ihnen auch seine persönliche Ärztin Anastasia Vassiljeva. Empört rief sie aus: Fragen Sie den Polizeibeamten, warum die Sicherheitskräfte gegen Ärzte vorgehen. Tun Sie mir nicht weh, ich kann nicht so schnell laufen wie Sie. Der Kreml-Kritiker befindet sich seit fast einer Woche im Hungerstreik und verlangt nach besserer medizinischer Versorgung. Außerdem will er von einem Arzt seiner Wahl behandelt werden. Er klagt über starke Rückenschmerzen und Taubheitsgefühl in den Beinen. Seit dem Wochenende leidet er zudem unter Fieber und starkem Husten. Nach Angaben seiner Anwältin Olga Michailova hat er 13 Kilo abgenommen. Seinen Hungerstreik will er trotz allem fortsetzen. Nawalnys Ärztin Wassiljewa hatte heute vor ihrer Festnahme gesagt, man werde jetzt nicht locker lassen. Das ist ein grober Verstoß gegen die Menschenrechte. Er bekommt keine medizinische Hilfe. Das heißt, wir werden morgen und übermorgen hierher kommen, solange wir nicht zu ihm gelassen werden und nicht wissen, was mit Alexei passiert. Oder bis man ihn in ein normales Krankenhaus bringt, mit normaler medizinischer Hilfe und wirksamen Medikamenten. Der Kreml verwehrt sich gegen die Kritik, Alexei Nawalny würde keine angemessene medizinische Behandlung zuteil. Putins Sprecher Peskow erklärte am Vormittag, der 44-Jährige werde behandelt wie jeder andere Häftling auch. Es könne keine Rede davon sein, dass Nawalny besonders schlecht behandelt werde. Wenn er wirklich ernsthaft krank sei, würde die Behandlung den Vorschriften entsprechend durchgeführt. Damit ging Peskow auf Kritik von Amnesty International ein. Die neue Generalsekretärin Agnes Kalamar hatte sich wegen des schlechten Gesundheitszustands Nawalnys an den russischen Präsidenten Putin gewandt und auch getwittert, dem Oppositionspolitiker drohe in Russland ein langsamer Tod.
Leider ist die Bezeichnung Querdenker momentan etwas in Verruf geraten. Doch eigentlich ist sie eine Auszeichnung. Sie zeichnet jemanden aus, der sich traut, Konventionen zu hinterfragen, überhaupt unangenehme Fragen zu stellen und auch keine Angst vor Obrigkeiten zu haben. Ein echter Querdenker im besten Sinne war der Theologe Hans Küng. Er hat sein Leben der katholischen Kirche gewidmet und dabei nicht aufgehört, sie auf ihre Fehlbarkeit hinzuweisen. Ulrich Pick mit einem Nachruf.
Hans Küng war einer der bekanntesten, populärsten, aber auch kritischsten katholischen Theologen weltweit. Seine große Berühmtheit verdankte er maßgeblich einem Konflikt mit seiner Kirche. 1979 nämlich entzog ihm der Rottenburger Bischof Georg Moser in Absprache mit Rom die katholische Lehrerlaubnis. Hintergrund war ein zuvor von beiden Seiten hart geführter Disput um Küngs Buch Unfehlbar eine Anfrage, indem er das Amt des Papstes unter die Lupe nahm.
Wenn der Papst bzw. die römische Kurie immer Recht haben, wenn das, was auch die Bischöfe notgedrungen oft zustimmen, wenn das von vornherein stimmt, können sie keine Reformen durchführen. Warum soll man da immer nur kriechen? Warum soll man da mit dem schiefen Blick durch die Gegend laufen? Ein aufrechter Gang geziemt auch einem Theologen.
Trotz dieser selbstbewussten Worte schmerzte ihn der Lehrentzug erheblich. Schließlich hatte der 1928 im schweizerischen Sursee geborene Küng bereits eine steile Karriere vorzuweisen. Mit gerade einmal 32 Jahren erhielt er als jüngster katholischer Theologieprofessor einen Ruf an die Uni Tübingen. Und zwei Jahre später ernannte ihn Papst Johannes der 23. zusammen mit Josef Ratzinger und Karl Rahner zu einem von nur drei deutschen Beratern auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Beschäftigte sich Küng vor seinem Lehrentzug fast ausschließlich mit Fragen der katholischen Theologie, widmete er sich nun als Direktor des unabhängigen Tübinger Instituts für ökumenische Forschung auch den großen Weltreligionen. Zwar meldete er sich immer wieder mit kritischen Tönen über den reformunwilligen Vatikan und die schleppende christliche Ökumene zu Wort, sein Arbeitsschwerpunkt lag aber auf der von ihm ins Leben gerufenen Stiftung Weltethos. Frieden unter den Völkern und Staaten sei nur dann möglich, so die These des Projekts, wenn sich die Religionen und Konfessionen versöhnen. In dieser Sache reiste Küng um die Erde, drehte mit dem Südwestrundfunk die siebenteilige Fernsehserie Spurensuche über die Weltreligionen und sprach im November 2001 vor der UNO. Zu einer Versöhnung mit Rom, die er sich stets gewünscht hatte, sollte es nicht mehr kommen. Zwar traf sich Küng im Herbst 2005 mit Papst Benedikt XVI., seinem ehemaligen Tübinger Kollegen Josef Ratzinger, zu einem Gespräch, doch dieses blieb ohne Konsequenzen. Angesichts des Skandals um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche knüpfte er große Hoffnungen an Papst Franziskus.
Entweder er macht voran, dann wird er rasch Zustimmung weit, weit über die katholische Kirche hinaus gewinnen, oder er macht nicht voran, dann muss er damit rechnen, dass also der Spruch »Empöret euch« auch in der katholischen Kirche Einzug hält. Ich glaube, er ist sicher nicht durch die koreale Partei in erster Linie gewählt worden.
Aufgrund seines ebenso eigensinnigen wie reformerischen Geistes und seiner anhaltenden Kritik am Vatikan dürfte Hans Küng noch lange als frommer Rebell, ökumenischer Unruhestifter oder katholischer Reformer in Erinnerung bleiben.
Hans Küng ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Ein Nachruf war das von Ulrich Pick. Und damit, wie immer, in dieser Sendung zur Presseschau zum Abschluss.
Der Vorschlag eines Brücken-Lockdowns, den der nordrhein-westfälische Regierungschef Laschet gemacht hat, beschäftigt die morgigen Zeitungen zum einen inhaltlich, zum anderen aber auch im Hinblick auf eine mögliche Kanzlerkandidatur des CDU-Vorsitzenden. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe schreiben: Was genau unter einem Brücken-Lockdown zu verstehen ist, konnte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident nicht erklären. Aber das war ihm wohl auch gar nicht so wichtig. Seine Wortspielerei schlug dennoch sofort ein und bestimmte die Debatte. Genau das ist es allerdings, was in der angespannten Pandemielage gerade kein Mensch braucht: spontane, unausgegorene Ideen. Die Nürnberger Nachrichten fragen sich, kann eigentlich noch irgendjemand sagen, welchen Kurs NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie verfolgt? Selbst berufsmäßige Beobachter der Innenpolitik scheitern inzwischen an dieser Aufgabe. Die Taz weiß auch nicht genau, was Laschet will. Sie vermutet eher ein machtpolitisches Kalkül hinter seiner Kehrtwende. Diesen Brückenlockdown darf man als taktischen Zug im unionsinternen Gerangel deuten. Der Kurswechsel soll eine Wiederannäherung an Kanzlerin Merkel signalisieren, die von seinem Konkurrenten Markus Söder umworben wird. Der CDU-Chef versucht damit, einem dramatischen Autoritätsverlust entgegenzuwirken. Die von ihm geführte CDU ist weit unter 30% abgestürzt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht auch den Konkurrenzkampf zwischen Laschet und CSU-Chef Söder als Hintergrund der Äußerungen. Laschet wollte sich, so meint die FAZ, nicht länger von Söder als Anführer des Teams Leichtsinn vorführen lassen. Doch die neue Härte, die Laschet nun zur Schau stellt, wirkt eher wie ein Schnellschuss im Fernduell mit dem Meister der medialen Selbstdarstellung. Der Weser-Kurier aus Bremen glaubt, dass Laschet trotzdem die besseren Karten hat, wenn es um die Kanzlerkandidatur geht, denn als Chef der größeren Unionspartei hat er nun mal den ersten Zugriff. Ausbremsen kann Markus Söder ihn also nicht. Das könnte nur das Parteipräsidium oder ein vernichtendes Votum in der Fraktion. Und noch kurz zu einem anderen Thema, nämlich dem neuen Freiwilligendienst Heimatschutz bei der Bundeswehr. Für den gibt es nach Einschätzung der Stuttgarter Nachrichten in Zukunft genügend sinnvolle Aufgaben. Schon seit Monaten sind in ganz Deutschland tausende Soldatinnen und Soldaten im Pandemieeinsatz. Solche Anforderungen könnten nach Einschätzung von Experten in den kommenden Jahren sogar noch häufiger auf die Soldaten zukommen. Etwa durch die Zunahme von extremen Wetterereignissen infolge des Klimawandels. Es ist vorausschauend, dass Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer daher nach Wegen sucht, die Reserve der Bundeswehr für Einsätze im Inland zu stärken. Und das war die Presseschau, Redaktion Thomas Grimmer.
Und präsentiert wurde sie von Volker Hengst. Vielen Dank dafür. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier folgt die Radionacht mit der Sendung Fazit Kultur vom Tage mit meinem Kollegen Eckart Rölke. Ich bin Jonas Rehse, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.